Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast-Universum. Ich bin Sven und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute hier eine ganz wunderbare Gästin zu Besuch. Mia Diko ist mir zugeschaltet. Hallo Mia!
Hallo Sven, grüße dich.
Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ich mache mal einen ganz kurzen Rundumschlag, was ich mit dir in Verbindung bringe, weshalb ich gerne mit dir dieses Gespräch heute führen möchte. Mia kenne ich, beziehungsweise ist mir zum ersten Mal präsent geworden durch unseren Job, durch das Synchronsprechen. Ne? Also Mia macht das schon viel länger. Ich glaube, du machst das schon seit deiner Kindheit, oder? Wie lange bist du im Synchron?
Über 30 Jahre.
Ja, okay, das heißt.
Und ich bin 37.
Oh, okay, das heißt, du bist so ein typisches, wie nennt man das, Synchronkind?
Ja, genau.
Toll,
ja.
Toll. Aber du bist noch viel mehr. Du bist Musikerin. Da sprechen wir gleich drüber. Du hast ein neues Album vor 2,5 Monaten veröffentlicht, nach langer Zeit, wo du sozusagen auch Hindernisse hattest, dieses Album. Und es lag dir sehr am Herzen. Du hast das in die Öffentlichkeit gebracht und ich feiere das richtig. Das Album, ich habe mich getroffen. Du engagierst dich, weil du seit ein paar Jahren betroffen bist von einer Symptomatik, die zu Corona-Zeiten noch mal ganz populär geworden ist, nämlich ME/CFS. Mal ganz kurz, ich muss es mir aufschreiben, weil das so ein beschissenes Wort ist. Myalgische Enzephalomyelitis.
Nicht schlecht.
Boah, sag mal.
Myalgische Enzephalomyelitis. Es ist wirklich ein Zungenbrecher.
Das heißt, das kann man gleich als Sprecher und als Sprecherin als Übungswort nehmen. Aber das ist ja auch bekannt als chronisches Fatigue-Syndrom. Sprechen wir nachher auch ein bisschen ausführlicher drüber. Mia, erstmal die Frage, wie geht's dir heute?
Heute geht es mir ganz gut. Und das würde uns jetzt eigentlich schon zu diesem chronischen Erkrankungsthema bringen. Also ich habe sehr unterschiedliche Tage und auch sehr unterschiedliche sozusagen Fitnessgrade. Und heute ist es ganz gut. Das heißt, heute kann ich mit dir sprechen. Und genau, an Tagen, wo es mir nicht so gut geht, würde das gar nicht gehen. Deswegen ist heute ein schöner Tag und ein guter Tag und ich freue mich, mit dir zu reden.
Ach, schön, schön. Ich habe lange überlegt, ob ich dich anspreche direkt, weil ich mir auch vorstellen kann, also ich war so zwiegespalten. Ich bin natürlich sehr, sehr neugierig und ich finde es total wichtig, dass diese ganze Thematik noch viel mehr in der Öffentlichkeit auch thematisiert wird und aufgeklärt wird, weil, Da ist ein hohes Konfliktpotenzial in dieser Symptomatik. Aber bevor wir darauf kommen, würde ich ganz gerne bisschen so erstmal in deinen Weg einsteigen. Also du bist hattest du Synchroneltern oder hast du einen Vater, der Regie gemacht hat, eine Mutter, die Synchronregie gemacht hat, oder wie bist du dazu gekommen?
Ich bin witzigerweise kein so richtiges Nepo-Baby. Also
Nepo-Baby,
genau. Naja, man sagt das in Amerika jetzt immer, wenn man quasi berühmt wird, wenn man schon berühmte Eltern hat. Das ist in meinem Fall tatsächlich nicht so, sondern es ist so ein bisschen Zufall gewesen. Ich bin zum Synchron gekommen, weil meine Mutter eine WG hatte, zusammen mit einem Aufnahmeleiter vom Studio Hamburg. Also ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen.
Ja.
Und meine Mutter hat in WG gewohnt mit einem Aufnahmeleiter. Und genau, wir haben da zu dritt gewohnt. Ich und Götz Grube und meine Mutter. Und ich war ein relativ angstfreies, verspieltes Kind, sehr musikalisch. Das war im Prinzip so ein bisschen logisch, dass Götz dann gesagt hat, du, ich nehme dich mal mit auf Arbeit und dann gucken wir mal, wie das sich so verhält.
Ja.
Genau, dann hat er mich mitgenommen und ich fand das von Anfang an total faszinierend, weil Stimmen nachmachen und so Sachen wiederholen, Man nennt es auch Echolalia. Das ist tatsächlich so ein bisschen was, was mich von Anfang an schon als Kind krass interessiert hat. Und also manchmal, das weiß ich erst jetzt, aber manchmal denke ich, ich bin wie geschaffen fürs Synchronisieren, weil ich so ein kleiner Papagei bin. Also ich mache super gerne Sachen nach.
Ja.
Auch Geräusche aus der Natur und so. Also meine schönsten Rollen wären eigentlich immer die ohne Sprache, nur mit Geräuschen.
Ja. Das liebe ich übrigens am allermeisten, weißt du, bei so Zeichentrickserien und sowas, diese Geräusche machen, ne, und wie früher bei Heidi zum Beispiel, ne, also weiß ich immer noch, also das habe ich immer am allermeisten genossen und als Kind gefeiert, auch heute noch. Das heißt, Mitte der 90er bist du da eingestiegen, wenn ich jetzt mal so grob runterrechne, hattest du deine ersten Sprechrollen?
Gute Frage. Also ich glaube, ich war fünf. Ich bin 86 geboren, also sowas wie 91 oder so muss das gewesen sein.
Wow.
Genau. Und ich weiß nur noch, dass mein erster Job gleich echt sehr speziell war, was ich auch aus heutiger Sicht ein bisschen unverantwortlich finde, weil ich jemanden gesprochen habe, ein kleines Kind, das seinen Papa davon abhalten sollte, einen anderen Mann zu erschießen.
What?
Das war die erste Rolle, ja. Also, das würde man heute nicht mehr machen. Mal jetzt für alle HörerInnen.
Ja.
Man würde heute Kinder nicht mehr bei der ersten Rolle gleich so ein heavy Thema machen lassen. Und man würde das auch wahrscheinlich auf schwarz machen, also gar nicht mit Bild und so. Aber ich weiß noch, dass ich eben gefragt habe, so, wieso will der denn jetzt den erschießen und so.
Ja, weil das hast du ja auch als Kind gar nicht selber geguckt, solche Sachen, ne? Das war wahrscheinlich komplette Überforderung.
Hätte ich gar nicht gedurft, genau. Naja, und dann haben die gesagt, und das finde ich eigentlich noch viel unverantwortlicher, dann haben die gesagt, der hat sein Mittagessen nicht aufgegessen.
Und deswegen will er den
jetzt erschießen. Deswegen ist der Vater jetzt böse und will ihn erschießen. Und ich habe richtig Schiss gekriegt. Und dann haben die natürlich gesagt, nein, das ist nur Spaß mir.
Ja.
Aber ich muss sagen, also aus heutiger Sicht finde ich das alles ein bisschen problematisch. Ich mir das so. Oh, jetzt klingelt der Wecker.
Ja, cool.
Der mich daran erinnern soll, dass wir zusammen reden.
Ach, schön. Ja, ist doch super. Guck mal, wir haben ein bisschen früher angefangen, deswegen klingelt der Wecker erst jetzt. Das macht doch überhaupt nichts, ich finde das super. Handy habe ich, weißt du, das ist der Klassiker bei mir, dann klingelt nämlich das Handy, aber ich habe alles ausgeschaltet.
Ich habe es auch aus, aber eben nicht den Wecker, ne?
Interessanterweise zu diesem Thema, ne, mit Kindern, also deswegen gibt es ja heute auch zum Beispiel diese wunderbare Kinderstimme-Agentur, ne, von Antonia, mit der ich hier vor 3-4 Jahren auch schon mal über ihre Agentur gesprochen habe. Da hat sich glücklicherweise eine Menge getan, aber damals wurde wahrscheinlich einfach so reingeworfen, oder?
Ja, es ist 30 Jahre her und also Sven, die haben früher neben uns geraucht und gesoffen im Atelier, die Erwachsenen. Also das ist wirklich, das waren ganz andere Zeiten. Wir haben ja auch damals noch nicht, so wie heute, geixt gearbeitet. Also wir haben ja damals alle gemeinsam mit dem Mang, manchmal mit 3-4 Leuten vor dem Mikro gestanden.
Ja.
Und wie gesagt, die haben neben dir geraucht, die haben gesoffen, die haben alles gemacht. Also das war eine ganz andere Zeit. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten. Das war einfach anders.
Ja.
Manche Sachen heutzutage wahrscheinlich problematisch. Aber das Schöne war, dass ich, also...
Du hast wahnsinnig viel gelernt, ne?
Genau, was ich daran gut finde und bis heute auch jetzt bedauere bei Leuten, die heute erst in den Beruf starten. Ich konnte eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen SprecherInnen beobachten bei der Arbeit. Und da waren Leute dabei, die haben das super krass gut gemacht. Da waren Leute dabei, die haben das nicht so gut gemacht. Und ich konnte mir quasi Tricks und Kniffe abgucken. Was machen die kurz vor 4, also bevor der Take anfängt? Wie bereiten die sich sozusagen auf den Take vor? Üben die Proben, die bewegen die sich oder bewegen die sich gerade nicht? Was machen die mit ihrem Gesicht? Und ich konnte mir sozusagen wie aus so einem Riesenfundus die Sachen für mich raussuchen und erarbeiten, die für mich funktionieren, weil jeder Mensch anders ist. Und was ich vor allem schnell begriffen habe, ist, das ist alles total subjektiv. Und deswegen habe ich auch nie so... Also es gibt manche SprecherInnen, die dann sehr empfindlich reagieren, wenn sie Kritik bekommen. Und ich habe irgendwann aber verstanden, wir sind alle sehr unterschiedlich und wir hören auch alle leider unterschiedliche Dinge, auch gerade Regisseurinnen und Regisseure. Sprache ist zutiefst limitiert. Also wenn du mir sagst, sei wütender, kann das bei dir was komplett anderes bedeuten als bei einem anderen Menschen, einem anderen Regisseur oder einer anderen Regisseurin. Und das hat mich so ein bisschen davor bewahrt, dieser Fundus an Erfahrungen, mir Sachen auch zu Herzen zu nehmen. Weil manchmal ist der Ton im Atelier ja auch ganz schön rough und ganz schön hart. Und ich habe aber schnell gelernt, das hat mit mir als Person gar nichts zu tun. Das ist wirklich einfach sehr stark Empfindungssache.
Da brauchte ich locker 8-9 Jahre dafür, bis ich im Studio wirklich dachte so, ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat, auch an doch, ich weiß, aber ich will den Namen jetzt nicht nennen, aus privaten
Gründen. Ist ja wurscht, ja.
Sie sagte auch so, du darfst im Studio nichts persönlich nehmen, nichts, geh raus und nächster Termin ist komplett neu. Und das stimmt. Aber du hattest natürlich auch Welpinnenschutz, ne, würde ich sagen, früher da als 6-, 7-, 8-Jährige. Also
Jein,
die haben sich auch nicht gekümmert, oder? Also die älteren Kollegen.
Ja, im Kinderalter sicherlich schon, aber ich weiß schon, dass erste richtig heftige Konflikte bei uns auch schon im Teenageralter begannen. Also dass da RegisseurInnen oder auch andere Personen, die im Atelier waren, manchmal schon echt harte Töne auch angeschlagen haben. Und ich weiß auch, dass es für mich Situationen gab, die waren brenzlig und auch schwierig. Das lag meistens jetzt nicht so sehr an irgendeiner Kritik, sondern eher an so Umständen wie, dass wir zum Beispiel eben auch Filme gesprochen haben, wo, weiß ich nicht, Figuren vergewaltigt wurden oder so. Triggerwarnung, ne? Also einfach Situationen da waren, wo Figuren in extreme Umstände geworfen wurden und uns wurde das vorher nicht kommuniziert. Und das finde ich bis heute total problematisch. Also wenn du eine Figur sprichst, kann es dir bis heute passieren, dass dir nicht gesagt wird, dass deine Figur etwas extrem Triggerndes erlebt. Und das ist besser geworden, aber das war früher ganz schlimm. Also die haben dir einfach nicht gesagt, dass du gleich zerstückelt wirst oder irgendwelche ganz schlimmen Sachen mit dir passieren oder umgekehrt du vielleicht ja auch in der Täterinnenrolle bist oder so. Und das hat zu Konflikten geführt früher. Und da hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass da einfach manchmal wenig Welpenschutz war. Und den musste ich mir dann eigentlich erst sozusagen durch eine Form von Selbstemanzipation erarbeiten, dass ich eben irgendwann auch dann die Rückmeldung gegeben habe und gesagt habe, Leute, das ist nicht okay, mir nicht vorher zu sagen, dass da gleich sowas Schreckliches passiert. Und also der Umgang mit solchen Szenen und wie sie aufgenommen werden, dass das vielleicht auch anders disponiert werden muss.
Und zumindest vorher Bescheid gesagt werden muss, ne? Mal anrufen, pass mal auf, wir haben hier eine intensive Rolle, das und das passiert. Also ich zum Beispiel, ich habe 20 Jahre auf der Bühne gestanden und habe einfach wirklich auch die krasse Sachen gespielt und sowas. Ich war darauf vorbereitet, also für mich kann es eigentlich nicht heftig genug werden. Ich lasse mich am liebsten überraschen, aber ich find's trotzdem auch charmant, wenn ich vorher angerufen werde und ne, mir erzählt wird, irgendwie, pass auf, wir haben da eine Rolle, Regie würde gerne dich haben, weil wir wissen, dass du da voll einsteigen magst und sowas, ne? Und aber
guck mal, Bühne kann man überhaupt nicht vergleichen. Du wirst ja nicht von einem Theater angefragt und dann wird dir nicht gesagt, welches Stück du spielst.
Das stimmt.
Und dann gehst du auf die Bühne am Abend vor
Leuten.
Das stimmt.
Du erarbeitest die Rolle ja mit, da hast du total recht.
So, und das ist ja das Krasse am Synchron, das ist ja auch das Faszinierende. Es kann überfordernd sein für Menschen und ich glaube, darüber sollte man auch mal reden dürfen, dass es eben so ist, dass du eine Rolle haben kannst, die dich innerhalb von Minuten von alles ist gut, Ekstase, wir freuen uns in super gewalttätige Szenen und extreme traumatische Erlebnisse reinwerfen kann. Also nicht traumatisch für dich jetzt, aber die für die Figur traumatisch sein können. Und das springt ja innerhalb von gefühlten Sekunden hin und her, weil du ja nicht chronologisch entspannt durch den Film gehst und wochenlang dich vorbereitest, sondern du machst ja deine Szenen einfach zack, zack, zack hintereinander weg. Und das sozusagen auch emotional so durch dich durchzulassen und immer kurz reinzugehen in die Situation und wieder raus, ist ja auch eine spezielle Fähigkeit, wo ich mal behaupten würde, dass die auch nicht alle SchauspielerInnen beherrschen. Es gibt Menschen, die das, glaube ich, gut können und manche, die das weniger gut können. Ich kann das gut. Ich bin eh so ein, wie soll man das nennen, Mensch, der sehr stark im Moment immer fast verhaftet ist. Also ich reagiere sehr stark auf das, was gerade jetzt mich umgibt. Und ich bin dann aber auch ein paar Minuten später auch wieder woanders. Also für mich ist das eigentlich ist der perfekte Job für mich. Das habe ich einfach festgestellt. Und ich hatte extremes Glück, glaube ich, da zufällig drin zu landen. Ich weiß nicht, ob ich da selber drauf gekommen wäre, dass ich gut bin im Job.
Ja. Genau. Ich will da ganz kurz ergänzen. Ich meine natürlich nicht das auf der Bühne, aber ich hab das Glück gehabt, dass ich 3 Jahre an so einer Schauspielschule war, wo wir sowas exzessiv geübt haben, uns in solche Extreme sofort fallen zu lassen und so. Ich weiß noch, irgendwann nach 2 Jahren irgendwie auf der Schauspielschule im Impro-Unterricht gab es für mich irgendwann den Moment, wo ich sagte, okay, und jetzt traue ich mich, im Affekt alles zu machen, was sozusagen aus mir raus will. Das war wirklich sowas wie so Blockaden befreit. Und das hast du natürlich dann, wenn du als Kind da reinwächst, erstmal so nicht, ne? Also das meinte ich mit diesem, auf der Bühne habe ich auch intensive Sachen gemacht. Aber es ist natürlich klar, also für die Leute, die uns jetzt zuhören, die noch nie in einem Synchronstudio gewesen sind und überhaupt nicht wissen, wie das ist, also uns wird da Stück für Stück auch nur die Szenen, diese Takes gezeigt, wo unsere Figur auftaucht. Und ich liebe es sehr, dass ich eigentlich nicht weiß, was im nächsten Moment passiert. Umso echter kann ich sofort reinspringen. Ne? Mhm. Und wenn, klar, ich hier gerade noch mich mit jemandem unterhalte und im nächsten Moment erschossen werde, ich weiß es vorher nicht genau. So, ne? Und sowas finde ich ganz toll einfach. Also ich liebe es, aber ich bin auch mit 35 in den Job eingestiegen. Ne? Ich bin viel, viel später zum Synchron dazugekommen hier in Berlin 2010, 2011, als diese ganzen Streaming-Dienste so losgingen. Ne? Da brauchten sie einfach nochmal einen neuen Pool an Stimmen und da habe ich dann großes Glück gehabt, ne? Dass ich einfach ein paar Jobengel hatte und wahrscheinlich auch das Universum sagte, komm, wir helfen dir da mal mit rein. Ne? Also da gibt's, ich war keine 7 oder 8. Also ich hatte schon ein bisschen Lebenserfahrung irgendwie
aber
auch gesammelt.
Das Gute ist ja, als Kind bist du ja intuitiv so. Also als Kind lebst du ja eigentlich auch so. Du hast in der einen Sekunde bist du sauer, dass du den Schokoriegel nicht bekommen hast und wirfst dich auf den Boden und weinst. Und in der nächsten Sekunde findest du irgendwas lustig und lachst. Also im Grunde, Kinder haben ja einen sehr natürlichen Zugang zum Imitieren und zum in Emotionen rein und wieder rauswandern und nichts anderes ist es ja eigentlich, als in so Vorstellungsräume reinzugehen, also innere Bilder, kurz reinzugehen, das zuzulassen, das durch dich durchzulassen, rauszulassen, in irgendeinen Ton fließen zu lassen. Und dann fängst du dich ja quasi wieder ein nach dem Take. Und je nachdem, ob der nächste Take das wieder verlangst, hältst du diese Spannung so ein bisschen oder gehst auch wieder ein bisschen in dich zurück und guckst, was ist das nächste. Und diese Offenheit für diese emotionalen Reisen, dieses Dynamische. Ich glaube, das können manche Menschen eben natürlicherweise ganz gut und erhalten sich das vielleicht auch aus der Kindheit. Also für mich ist das sozusagen nie weggegangen. Mhm. Und du hattest das vielleicht auch und hast die Chance gehabt, das als Erwachsener vielleicht auch nochmal weiter ausbauen zu können durch deine Ausbildung. Und das ist ja sozusagen das Schöne am Schauspiel, dass man diese Möglichkeit hat, sich da auszuprobieren, ob einem das liegt oder nicht und ob man das mag oder nicht. Und ja, ich hatte einfach total Schwein, dass ich das als Kind irgendwie lernen durfte, ohne dass das irgendwie ja auch, es gab ja keine in dem Sinne richtige Ausbildung. Ja. Aber ich durfte einfach ständig arbeiten und dann Sachen dadurch lernen. Und das ist echt ein Riesengeschenk gewesen.
Du bist die ganze Zeit in Hamburg gewesen. Wann bist du nach Berlin gekommen? Du lebst jetzt in Berlin am Stadtrand irgendwo, ne? Oder bist du wieder nach Hamburg gezogen?
Nee, ich lebe jetzt in Berlin am Stadtrand und ich bin eine ganze Weile gependelt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das angefangen hat. Irgendwie sowas wie 2013, 14 oder so. Dass ich zwischen Berlin und Hamburg gependelt bin ständig und irgendwann habe ich mehr in Berlin zu tun gehabt als in Hamburg und dann bin ich auch irgendwann fix hier rüber gewechselt und genau und dann habe ich bis 2020 hier sehr viel in Berlin gearbeitet, bis ich dann erkrankt bin und bin dann wiederum nur noch super selten nach Hamburg zum Arbeiten, weil viele Studios ja inzwischen hier auch Zweigstellen haben und so.
Ja, ja.
Genau.
Studio
aber
Hamburg
ich vermisse
hat mittlerweile
Hamburg.
Auch hier. Ja, vermisst du Hamburg?
Ja.
Du, ich glaube, ja, na gut, Hamburg ist schon ganz speziell, ne? Ich bin auch seit 20 Jahren hier in Berlin. Ich komme allerdings vom Land. Also ich bin wirklich im Niedersächsischen nirgendwo am Harzrand aufgewachsen, was auch schön war als Kind.
Schön, ja.
Ich glaube, hier wäre ich unter die Räder gekommen als Teenager. Also als
ja,
Skorpion mit Aszendent Skorpion hast du, glaube ich, in Berlin als junger Mensch keine Chance. Ich bin froh, dass ich erst hier mit 30 hergekommen bin und dann auch gleich meinen Mann kennengelernt habe, mit dem ich jetzt schon fast 20 Jahre zusammen bin. Mia, ich möchte ganz gerne, bevor wir auf diese Musikgeschichte kommen, du bist mir aufgefallen zum ersten Mal, also ich habe natürlich dann, als ich in dieses Business eingestiegen bin, auch viel bei Kolleginnen, KollegInnen zugeschaut und habe gedacht, ich werde das alles gar nicht können und sowas. Und ich war bei einer Produktion dabei, bei einer Regisseurin, die ich sehr, sehr mag mittlerweile. Wir hatten am Anfang so auch unsere Auseinandersetzungen, aber das ist mittlerweile ganz toll. Wo du die Hauptrolle gesprochen hast. Und ich habe den Film dann im Fernsehen gesehen. Und zwar heißt der Film, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, weil der so bezaubernd ist, so skurril. Ich mag ja die Franzosen sowieso. Der Liebhaber, seine Frau, der Esel und ich. Und du hast quasi die Hauptfigur gesprochen.
Ja.
Eine Frau, die irgendwie da so ein Lover hat und irgendwie so quasi so eine Dreiecksgeschichte, wo sie total unglücklich ist und dabei total in ihn verliebt ist und dann macht sie so eine Reise und ich hab sozusagen den Besitzer von dieser Eselverleih, von diesem Bauernhof da gespielt und dann haben wir das im Fernsehen gesehen und ich habe dich da gehört und dachte so, wie kann man einfach so bezaubernd das Original ins Deutsche übersetzen. Also ich will jetzt hier keinen Honig ums Maul schmieren, aber das hat mich nachdrücklich beeindruckt, wie schön, also auch du mit der Regisseurin, ne, ich will auch jetzt hier den Namen nicht nennen, wie schön ihr da zusammengearbeitet habt. Ne? Also das möchte ich dir einfach mal sagen, dass ich da von deiner Arbeit ein großer Fan bin. Und dann habe ich aber relativ bald gehört, als dann Covid losging, 2020, hieß es irgendwann so in den Studiofluren, Mia kann nicht arbeiten, die hat Covid, die ist erkrankt und die wird nicht wieder richtig fit. Mhm. Und das hat mich damals schon sehr berührt. Ich war total panisch. Ich bin total durchgedreht 2020, ne, mit diesen, als dann auch diese ganzen Diskussionen aufkamen mit Impfen oder nicht Impfen, Maske und nicht Maske. Es hat mich wahnsinnig durchgeschüttelt, weil ich unsere Gesellschaft nicht mehr verstanden habe. Und dann ist mir klar geworden, dass es eben nicht nur die Gefahr unmittelbar nach der Infektion besteht, dass man wirklich daran beziehungsweise an den Folgen, weil man auch vielleicht Vorerkrankungen oder so hat, wirklich sterben kann. Ne? Ich meine, diese Todeszahlen, die sich dann immer irgendwie, die man gelesen hat. Aber dass es eben sich auch rausgestellt hat, dass man da langfristig mit zu tun hat. Ne? Und dann habe ich dann irgendwann mal ein, zwei Jahre später, fiel mal dein Name wieder, ne? dass du halt einfach immer noch nicht wieder arbeiten kannst. Darf ich dich fragen, vermisst du das? Bist du mittlerweile mal wieder im Studio oder ist das immer noch nicht machbar?
Genau, also erstmal vielen Dank für deine süße Lobhudelei da.
Also dieser Film.
Ich fand den Film auch echt bezaubernd und die Figur und die Schauspielerin einfach ganz toll. Und das ist ja auch immer die Wahrheit. Also du bist ja immer nur so gut wie dein Vorbild da sozusagen oder dein wie das Original, beziehungsweise versuchst da irgendwie hinzukommen und scheiterst ja eigentlich immer, aber du versuchst es halt so gut du kannst. Genau, und die Schauspielerin war einfach ganz toll und inspirierend. Und also zu der Situation mit der Arbeit jetzt und wie sich das alles verändert hat. Ich arbeite tatsächlich noch, aber nur noch ganz wenig. Ich arbeite so ungefähr noch 5% von dem, was ich früher gemacht habe. Das heißt, ich spreche jetzt inzwischen fast nur noch Charaktere, die ich schon seit Jahren spreche und wo die Studios auch versuchen, daran festzuhalten, dass ich das weitermache. Und ich nehme natürlich nichts Neues mehr an, weil das einfach nicht mehr geht. Und ich arbeite mit ein paar Kunden noch von zu Hause. Das heißt, ich habe hier mir in meinem Haus ein ganz kleines Studio, es ist gar nicht so klein, aber ein Studio eingerichtet, direkt in meinem Schlafzimmer, sozusagen integriert. Und ich muss sozusagen wirklich nur aus dem Bett zum Mikro 5 Meter gehen. Und dann kann ich hier, wo wir auch gerade uns unterhalten, ich sitze hier auch gerade, kann ich hier was aufnehmen in perfekter Soundqualität. Und die Studios machen das dann mit einer professionellen sozusagen Leitung, Schalte zu mir. Und das hat sich bewährt. Es ist komplett anders, so zu arbeiten als früher. Aber mir, muss ich sagen, hilft es auf einer psychischen Ebene total, nicht komplett den Anschluss zu verlieren zu meinem Leben von früher und auch zu dieser Tätigkeit. Es gibt mir irgendwie noch so eine Verbindung zu diesem alten Leben. Es macht mir auch immer noch Spaß, aber ich kann nicht länger als ungefähr so 2 Stunden am Tag an guten Tagen überhaupt arbeiten. Also ich muss sozusagen jeden Tag immer gucken, wie geht es heute, wie ist heute der Stand der Dinge. Und dann kann ich halt nicht länger als 2 Stunden und muss dann auch den Rest des Tages komplett runterfahren und ruhen, damit das keine Konsequenzen hat. Aber das darauf gehen wir vielleicht noch
würde
ein
ich,
oder möchtest du
würde ich, finde jetzt ich jetzt schon ganz spannend. Also wie, ja. Ne, also für die Leute, die jetzt da das vielleicht bis jetzt irgendwie gar nicht so im Fokus hatten, MECFS, chronisches Fatigue-Syndrom, wird das in der Psychodiagnostik genannt. Also ich habe das.
Also genau, es wird generell ME abgekürzt oder eben CFS. Dazwischen ist so ein Bindestrich, so ein Querstrich, so ein Slash. Und das ist also keine Psychoerkrankung, sondern das ist eine physiologische Erkrankung.
Genau, das ist ja dieser Streitpunkt. Also ich habe die Frage deswegen, weil ich habe damals, als ich den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe, 2013, habe das in dieser ICD-10 damals noch sozusagen, da war das aufgelistet als also auch unter psychologischer Krankheit, ne? Und das hat sich mittlerweile geändert.
Der ICD-Code ist aber kein Psychocode. Das ist keine F-Diagnose. Das muss ich jetzt mal kurz klarstellen, bevor andere Leute das jetzt falsch verstehen.
Stell das bitte genau klar, damit wir genau wissen, worum es geht.
Genau. Also das wurde schon in den 90er Jahren, glaube ich, von der WHO als neurologische Erkrankung klassifiziert. Und es ist vermutet neuroimmunologisch. Ja. Was man über ME/CFS jetzt heute weiß, es ist eine Erkrankung, eine Multisystemerkrankung, die im Prinzip alle Organsysteme betrifft. Und ich kann gleich auch nochmal erzählen, warum.
Gerne.
Ganz lange gab es in der Medizin zu Unrecht das Gerücht und sozusagen die Meinung, anders kann man das leider nicht nennen, dass es eine psychosomatische Erkrankung sei.
Das meinte ich nämlich.
Genau. Aber, und das muss man differenzieren, das ist im Prinzip wirklich darauf zurückzuführen, dass da ein paar MedizinerInnen gesagt haben, das finden wir jetzt einfach wahrscheinlich. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass das wirklich erwiesen ist oder so. Es gab dazu einfach eigentlich keine Forschung. Und dann gab es irgendwann noch mal eine sehr, sehr schlechte Studie, über die können wir vielleicht auch noch sprechen.
Die Queens-Studie, ne? Da aus
diese PACE-Trials.
Ja,
genau.
Von der Queens-Universität, ne?
Genau, und da, also ich weiß nicht, welche Universität das gerade war, aber auf jeden Fall heißt es, es ist eine sehr berühmte und auch sehr berüchtigte Studie, die durchgeführt wurde und die heute also mehr als überholt ist und auch als Beispiel für schlechtes Studiendesign und Bad Science ist.
Abgefahren, ne?
Genau, das klingt jetzt für die HörerInnen möglicherweise alles so, als würde ich hier auch eine Verschwörungserzählung erzählen. Hey. Aber das Schlimme ist, dass es leider wahr ist. Man kann sagen, ME/CFS ist wirklich ein blinder Fleck der Medizin. Im Grunde wusste man schon in den, ich glaube, 70er Jahren spätestens, dass es ME/CFS gibt. Und anders als bei einer relativ verwandten Erkrankungen der MS, also der multiplen Sklerose, hat man leider sehr wenig geforscht und hat auch nie einen Biomarker gesucht. Und bei MS war es auch lange Zeit so, dass das als psychosomatische oder psychische Erkrankungen in der Medizin klassifiziert wurde, bis sie irgendwann Veränderungen im Gehirn gesehen haben. Und dann haben sie angefangen, das eben aus dieser Ecke rauszuholen in die physiologischen Erkrankungen. Dann hat mehr Forschung stattgefunden und auch mehr Anerkennung bei Erkrankten. Und das Erstaunliche bei solchen Erkrankungen, die eben auch autoimmun, postviral, postinfektiös sein können, ist, dass eben, und das ist das Traurige, die betreffen häufig zu so 75-80% Frauen. Also das ist eben bei ME/CFS und Post-Covid auch so.
Das war mir auch nicht klar, dass das so ein Ungleichgewicht ist.
Ja, und da können wir jetzt also sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass dadurch, dass so viele Frauen betroffen waren, ich mache mal ein Sternchen dran für alle, dass dadurch eben diese Erkrankungen auch so lange marginalisiert wurden und das Betroffenen einfach nicht geglaubt wurde. Das heißt, denen wurde suggeriert, eure Beschwerden bildet ihr euch ein oder die sind psychosomatisch oder ihr müsst euch einfach nur mal wieder bewegen, ihr müsst euch nur mal entspannen, ihr seid immer so gestresst, ihr seid, um es mit Freuds Worten zu sagen, das ist ja im Prinzip das Erbe von Freud, ihr seid immer so hysterisch und so weiter. Und das ist ein furchtbares medizinisches Erbe, weil das dazu geführt hat, dass Betroffene eine Erkrankung haben, die extrem schwer ist, die extrem behindernd ist, die das Leben, wenn man schwer betroffen ist, wirklich sehr also fast gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, das Leben überhaupt noch zu genießen oder irgendeine Lebensqualität zu haben. Und aber eben auf eine Ärzteschaft und eine sozusagen Umwelt zu treffen, die ihre Beschwerden komplett psychologisiert, die deswegen nach keinen Heilmitteln sucht, die keine Versorgung anbietet, die diesen Betroffenen helfen könnte, die keine Anerkennung bei den sozialen Trägern bietet. Also Betroffene waren bis vor kurzem wirklich damit komplett alleingelassen und im Grunde haben wir wirklich also den größten Medizinskandal der letzten Jahre mit ME/CFS, weil das einfach nicht gesehen wurde. Und ganz ehrlich, vor meiner Erkrankung, bevor ich das entwickelt habe, habe ich davon nie gehört. Ja. Ich wusste nicht, dass es das gab. Ich wusste nicht, dass diese Erkrankten wirklich sich selbst überlassen sind und dass es niemanden gibt, also ich sag gleich eine Einschränkung, aber dass es fast niemanden gibt, den das auch nur im Ansatz irgendwie interessiert und der sich für die einsetzt. Und was ich aber auch eben nicht wusste, es gibt eine Forscherin oder zwei ForscherInnen in Deutschland, die richtige Koryphäen sind auf dem Gebiet, die jahrzehntelang auch jetzt dafür gekämpft haben und die auch geforscht haben. Mhm. Es gibt Betroffenenverbände, die sich seit Jahren oder Jahrzehnten für diese PatientInnen einsetzen. Und die Corona-Pandemie hat ein Gutes, so schlimm das für uns alle ist und war, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, es ist einfach eine große Katastrophe für uns auch alle gewesen oder ist es auch immer noch. Ein Gutes hat sie, hat das Licht auf dieses Thema geworfen und sie hat Menschen bewusst gemacht, oh, wir haben da eine Diagnose, ein Krankheitsbild komplett ignoriert, das gibt es scheinbar auch nach anderen Viren, nicht nur nach Corona, weil jetzt ist das in so großen Zahlen aufgetreten, dass das Thema einfach nicht mehr zu leugnen war. Und es sind auch Menschen betroffen, das hat auch sehr geholfen, die, sage ich mal, so eine gewisse Glaubwürdigkeit oder Seriosität haben. Erstmal sind natürlich auch viele Männer jetzt betroffen und es sind auch viele MedizinerInnen betroffen. Das heißt, man konnte das nicht mehr so marginalisieren und sagen einfach, na ja, komm, ihr bildet euch das ein. Wenn man ein Pool von Leuten hat, die alle WissenschaftlerInnen oder MedizinerInnen sind und sagen, Moment mal, entschuldigt mal, das ist nicht psychosomatisch. Wir haben hier ganz reale Beschwerden und wir haben auch ganz reale Befunde. Wir lassen uns hier gerade untersuchen genauer und wir finden Schäden im Körper. Dann hat das natürlich alles eine andere Glaubwürdigkeit als, und das ist das Schreckliche, die ganzen Frauen vorher, die einfach nicht ernst genommen wurden. Und das ist furchtbar, aber gleichzeitig toll, also dass das jetzt passiert ist.
Ich bin total bei dir. Ich hab mich da ein bisschen schlau gemacht. Für all diejenigen, ich lege euch wirklich sehr ans Herz, es gab 2022 eine Dokumentation vom WDR, die heißt Long Covid und ME/CFS, Gremium eine Krankheit, wo das sozusagen dieses ganze Thematik ziemlich gut, aber auch ziemlich erschreckend thematisiert wird. Dass es zum Beispiel in den 80ern so eine Epidemie gab, auch vom Pfeifferschen Drüsenfieber. Interessanterweise, ich hatte das als 17-Jährige, da war gerade Mitte der 80er, wo ich hinterher dachte so, boah, habe ich Glück gehabt, dass ich da nicht sozusagen betroffen war. Und da wird auch nochmal klar, dass dann aufgrund dieser Studie, von der du jetzt gerade gesagt hast, dass sie heute als Beispiel für eine wirklich schlechte wissenschaftliche Studie gilt, dass dann sozusagen in dieser Studie auch noch festgehalten wurde, dass gesagt wurde, zum Beispiel Verhaltenstherapie und Aktivitätstherapie wären total hilfreich, was aber sozusagen absolut kontraindikativ ist, weil eine Überlastung oder ein Pushen in eine Richtung aktiv zu werden und über seine Grenzen, körperlichen Belastbarkeitsgrenzen zu gehen, führt genau zum Gegenteil, dass es euch noch schlechter geht. Und das finde ich, also ich habe die gestern mir angehört, weil ich dachte, wir sprechen heute, ich möchte mich noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ich war wirklich platt danach. Ich dachte so, okay, jetzt kriege ich ein bisschen Schiss vor dem Gespräch mit dir. Sollt ihr es euch auch alle gar nicht so runterziehen, aber ich finde es total wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und sag mal, du hast dann eine nicht eine Stiftung gegründet, du hast eine Non-Profit, wie hast du es vorhin genannt?
Eine Initiative. Genau.
Die aufklärt, die auch Gespräche sucht mit den Verantwortlichen. Ich habe mitgekriegt, dass du auch sozusagen bei dem Gesundheitsplan vom Lauterbach dann, als die Regierung gewechselt hat, irgendwie versucht hast, da irgendwie dich mit zu engagieren und wurdest dort auch gehört und so. Magst du mal kurz sagen, wie der Stand der Dinge ist, ob das mutmachend ist, wie jetzt der Stand der Dinge ist mit der Forschung und wie ihr unterstützt werdet?
Also genau, wir haben 2020 habe ich eine Selbsthilfegruppe auf Facebook gefunden. Die hatte sich wenige Tage zuvor gegründet. Und dort waren dann innerhalb von wenigen Tagen hunderte Menschen zusammengekommen. Und damals war das für mich augenöffnend, weil ich hatte Covid, ich hatte eine moderate Infektion. Das heißt, es war nicht so ganz easy, aber es
auch
war
halt ganz am Anfang war das bei dir, ne? Als es gerade ausbrach.
Ja, genau. Oh, also meine ersten Symptome hatte ich tatsächlich am 15. März, also wirklich noch erste Welle direkt. Und ich habe mich auch auf der Arbeit infiziert. Aber gut, das ist sehr wahrscheinlich, dass das da passiert ist. Aber genau, ich war dann gut 6 Wochen, glaube ich, in Quarantäne. Am Anfang wusste ich noch gar nicht, dass ich es habe. Irgendwann wurde ich dann getestet im Krankenhaus, als ich in der Notaufnahme war. Und dadurch habe ich es eigentlich nur erfahren. Und dann wollte ich irgendwann, als es mir so ein bisschen besser ging, natürlich auch wieder raus und wollte auch wieder normal am Leben teilnehmen und bin dann immer wieder gescheitert. Also ich habe dann immer wieder versucht zu arbeiten und bin danach quasi körperlich immer wieder zusammengebrochen. Es hat sich immer wieder angefühlt, eigentlich wie so eine Art Infektion. Ich bin total schlapp geworden. Also nicht, wie man sich das vorstellt, so ein bisschen müde oder sowas, sondern im Grunde ist es so, dass bei ME/CFS macht der Körper bei Überlastung, wie du gerade schon gut erklärt hast, bei einer Überlastung, bei Aufbrauchen der Energiereserven, macht der Körper eine Art Shutdown, also der fährt quasi dich komplett runter. Und das ist leider nicht sehr angenehm. Also ich kann mich dann kaum noch bewegen. Ich liege dann mehr oder weniger komplett bewegungsunfähig im Bett und habe extreme Muskelschmerzen, Muskelschwäche. Und ja, Kopfschmerzen, also eigentlich Körperschmerzen überall im Körper. Und leider, was bei mir auch noch blöd ist, ich habe noch eine andere Erkrankung namens POTS. Und diese Kombination ist so ein bisschen blöd. Das ist eine Störung des autonomen Nervensystems. Und leider ist mein Adrenalinhaushalt gestört. Also mein Körper kann das nicht gut regulieren, wann er Adrenalin ausschüttet und wann nicht. Und wenn ich diese PEM, das habe ich gerade versucht zu erklären, postexzeptionelle Malaise, das heißt Verschlechterung nach Belastung, dieses Symptom erlebe bei ME/CFS, wenn ich dann so zusammenbreche quasi, dann dreht mein Körper auch irgendwie am Rad und schaltet häufig dann so einen Adrenalindump, also der macht so Schleusen auf und dann feuert mein Körper scheinbar Adrenalin ab. Und ich habe dann, obwohl ich wirklich total ruhig im Bett liege und auch nichts los ist, habe ich dann extremes Herzrasen noch dazu. Und diese Kombi ist ziemlich scheiße, weil du bist komplett bewegungsunfähig. Du möchtest eigentlich wirklich dich entspannen und ruhen einfach. Aber mein Körper gibt mir das leider die Chance nicht, sondern feuert Adrenalin ab und dann habe ich so einen sehr schnellen Puls, mit dem man am liebsten rennen würde. Also ich bin sozusagen innerlich eigentlich total natürlich unruhig, weil Adrenalin macht uns ja eben sehr wach und wie soll man das nennen, auch so
naja, also,
kampfbereit, genau.
Genau. Das ist ja so ein Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn du sozusagen auch im Gefahrenmodus bist.
Genau. Und ich muss dann da die ganze Zeit gegensteuern mit, ich mache dann sehr viel Meditation und Atemübungen. Ich mache Vagusnervstimulation für alle, die das Thema vielleicht schon kennen. Das ist der Nerv, der wichtig ist dafür. Und ich mache dann eigentlich tagelang nichts anderes. Und es ist krass. Also es ist wirklich krass. Und ich muss dazu auch nochmal sagen, ich bin nur moderat betroffen. Bei mir geht dieser Zustand glücklicherweise dann relativ schnell vorbei innerhalb von wenigen Tagen. Und es gibt aber Menschen, die erleben das quasi permanent. Und als ich das verstanden habe, wurde mir klar, ich muss mich politisch engagieren dafür, weil diese Missachtung durch Politik, durch das Gesundheitswesen, die Medizin, kombiniert mit dieser Symptomschwere, also dieser schwere Grad der Erkrankung, das ist wirklich einfach nicht zu akzeptieren. Und dann haben wir diese Initiative gegründet durch so ein paar engagierte Leute in dieser Selbsthilfegruppe. Mhm. Die Selbsthilfegruppe gibt's immer noch. Da sind inzwischen, ich glaube, bald 12.000 Menschen drin. Mhm. Und die heißt Long Covid Deutschland, ebenso wie unsere Initiative. Wir haben, ich glaube, so lose etwa so 30 MitgliederInnen, die bei uns sich engagieren, je nachdem, wie viel sie eben können. Wir alle sind betroffen. Wir alle können teilweise nur wenige Stunden oder auch manchmal Minuten am Tag so richtig aktiv sein. Aber es sind bei uns ganz viele MedizinerInnen und auch Forschende, die sich engagieren. Ich bin da eher so ein bisschen der bunte Hund. Ich mache bei uns vor allem Presse- und Kommunikationsarbeit und politischen Lobbyismus. Aber das Tolle bei uns ist, dass wir eben so viele Leute vom Fach haben, dass wir auch richtig inhaltlich was liefern können. Also wir sprechen nicht nur aus der betroffenen Perspektive, nicht, dass ich das schmälern möchte, die ist super wichtig. Mhm. Also nicht nur dieses Aua, mir tut's weh und ich habe hier folgende Probleme und ich habe Probleme mit diesem Problem oder in diesem Feld, sondern wir haben eben auch Leute, die richtig viel Expertise haben. Und diese Kombi ist sehr erfolgreich gewesen. Wir haben das Glück gehabt, sehr schnell dann auch Kontakte in die Politik aufbauen zu können. Und ja, inzwischen ist es eben so, dass wir auch Bundesbehörden beraten. Ich bin immer bei den runden Tischen von Karl Lauterbach zu Long-Covid auch geladen. Und wir als Initiative können eben jetzt inzwischen da auch sehr gut schon mit den PolitikerInnen und ForscherInnen sprechen, und die nehmen uns eben inzwischen auch ernst. Und das hat sich verändert, auch für betroffenen Organisationen, die es schon länger gibt. Denn es gibt schon Leute, die kämpfen für ME/CFS, wie gesagt, schon seit Jahren. Zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS oder der Fatigatio. Das sind Vereine, die sich lange schon engagieren und die glücklicherweise inzwischen auch mehr politischen Einfluss bekommen. Aber die wurden eben jahrzehntelang ignoriert. Und das ist toll, es hat sich was entwickelt, es gibt Anlass zur Hoffnung. Das erste Mal sind Summen, ich sag mal keine Riesensummen, aber es sind Summen investiert worden in Forschung. Mhm. Wir werden jetzt also die Pathomechanismen, also die Ursprünge von ME/CFS besser erforschen, und wir werden auch Therapieforschung jetzt findet schon statt. Da werden wir auch bald Ergebnisse sehen, was da vielleicht helfen könnte. Und wir werden auch, also das BMG mit Karl Lauterbach hat jetzt wirklich in größerer Form investiert in Versorgungsforschung. Was bedeutet, es wird untersucht, wie kann man eigentlich ME/CFS PatientInnen gut versorgen, was hilft denen, was nicht. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, weil man das im Prinzip, also wir Betroffene wissen schon, was nicht hilft, aber das weiß die Wissenschaft nicht. Ja. Und es muss halt alles untersucht werden, damit sowas in die Regelversorgung kommt. Also die Krankenkassen erstatten ME/CFS PatientInnen im Moment noch so gut wie gar nichts, weil das eben immer noch so deklariert wurde als psychosomatische Erkrankung. Das heißt, du bekommst halt ganz viele Medikamente nicht, weil gesagt wird, wieso du hast, also mehr oder weniger wurde, ich vereinfache das jetzt so ein bisschen, aber es wurde dann gesagt, naja, du hast ja quasi nichts, also erstatten wir dir ja auch nichts besonders Teures oder besonders Experimentelles. Und das ist halt krass. Es verändert sich viel und man muss wirklich sagen, dass Karl Lauterbach, der Minister, da einen großen Anteil dran hat, weil der sich wirklich für das Thema stark macht und interessiert. Das heißt aber leider nicht, dass jetzt von heute auf morgen alles gut wird. Es dauert wahrscheinlich noch einige Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte, bis wir auf den Stand kommen, wo wir jetzt zum Beispiel bei MS sind. Ne? Also das hatte ich vorhin erwähnt.
Ja.
Da sind wir jetzt auf dem Stand, wo MS-Patienten verschiedene Medikamente oder Heilversuche zur Verfügung stehen. Mhm. Die Krankenkassen übernehmen das auch. Deren Arbeitsunfähigkeit wird im Zweifel anerkannt. Sie bekommen also gewisse Sozialleistungen und sie bekommen vielleicht auch eine adäquate medizinische Versorgung. Mhm. Es gibt Kompetenzzentren, wo die versorgt werden. Es gibt vielleicht auch aufsuchende Medizin für schwer betroffene Patienten. Und all das gibt es eben bei ME-CFS noch gar nicht. Es gibt nichts. Und das ist das, was wirklich dramatisch ist.
Ich kenne das bei meiner Tante, die hat auch MS seit vielen Jahren. Mhm. Und das ist natürlich, man beobachtet, man sieht, aber sie wird halt versorgt, weißt du, dann kriegt sie Unterstützung bei der rollstuhlgerechten Wohnung und all diese ganzen Sachen, die damit zusammenhängen. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, dann weißt du ja, was das bedeutet. Also
ja, deswegen so berührt es mich so, ne? Was du mir da erzählst. Deswegen bin ich auch gestern nach dieser Doku wirklich war so, dachte ich so, ach du Kacke, jetzt lasse ich mich auf so ein, ne? Ich freue mich total auf das Gespräch, weil ich dich ganz toll finde einfach. Und aber es ist natürlich heavy stuff. Wir können das nicht ausblenden, ne? Weil das gerade sozusagen ein großer Schwerpunkt deines Lebens ist. Aber ihr Lieben, beschäftigt euch damit, guckt euch diese Doku an. Ich werde die unten auch nochmal in die Shownotes schreiben. Ich werde auch sozusagen diese Verlinkungen zu euren Organisationen und vor allen Dingen auch zu dieser Stiftung. Du hast gesagt, es gibt eine Stiftung, wo man auch mit Spenden unterstützen kann für Forschungsarbeit, für alles Mögliche.
Genau. Es gibt eine tolle Organisation, die nennt sich ME-CFS Research Foundation. Die kann man mit Spenden unterstützen, wenn ihr die verlinken würdet. Wäre das toll. Und wenn ihr da spendet, weil das sind wirklich gute Leute und das Geld geht wirklich direkt in die Forschung.
Toll. Mir, also erstmal es hat mich so berührt, in dieser Doku sagst du an einer Stelle, naja, wenn wir das nicht machen, macht es keiner. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich dachte, was für eine starke junge Frau. Und dann, jetzt möchte ich gerne sozusagen Bogen spannen, du bist ja auch Musikerin, ne? Du hast ja, das war mir gar nicht klar, dass du 2012 im Vorentscheid für den ESC mitgemacht hast. Mhm. Das heißt, da warst du schon auch eine gestandene Musikerin. Wie lange hast du da schon Musik gemacht? Oder bist du da zufällig reingerutscht, dass du da einen Song geschrieben hast und plötzlich in diesem Vorentscheid warst? Erzähl mal ein bisschen. Ich jetzt hier als ESC-Nerd, das jedes Jahr mitverfolgt seit 82, seitdem Nicole mit ihrer weißen Gitarre da saß, war natürlich gleich nochmal in dich Schock verliebt. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen?
Also ist im Prinzip, also die ESC-Kiste an sich ist schon mal schräg, aber ich setze ganz kurz vorher an. Also ich mache Musik schon richtig lange. Seit ich Kind bin ich sozusagen auch schon am Singen. Also eigentlich Sprechen und Singen war bei mir Parallelentwicklung. Ich würde sogar mal erst mal sagen, dass die Musik noch vor dem Synchronisieren da war.
Ah, okay.
Genau, aber ich war ein sehr musikalisches Kind. Meine Eltern sind super musikalisch. Mein Vater macht das professionell, der ist Geiger. Und ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, die auch super musikalisch ist und die schon ganz früh immer mit mir gesungen hat. Ich war dann irgendwann Teenager, habe angefangen, ganz viel Gedichte zu schreiben und Songtexte und so. Und nach dem Abitur war dann eigentlich klar, okay, ich glaube, ich studiere doch nichts. Ich hatte mal kurz überlegt, was zu studieren und dann wurde ich aber innerlich unruhig und habe gedacht, nee, ich will Musikerin werden und ich will weiter meinen Synchron machen und ich mache so eine Querfinanzierung. Und das hat im Prinzip nie aufgehört. Ich habe immer Synchron gesprochen und Bücher oder so eingelesen und habe parallel aber eben an meiner Musik geschraubt und habe dann mit so 17, 18, 19 angefangen, immer mehr Songs zu schreiben und auch Musikproduktion zu lernen quasi. Und dann habe ich angefangen, Musik zu schreiben, zu produzieren und habe andere KollaborateurInnen gefunden dafür. Mhm. Hatte dann eine kleine Band, habe ein Album aufgenommen mit einem anderen Produzenten zusammen, Philipp Schwer, ein ganz toller Mensch. Und dann eine Plattenfirma irgendwann gefunden. Das war alles ganz schön holprig. Mhm. Ich bin bei einer Plattenfirma gelandet, damals bei der Sony, eine Plattenfirma, der Mutterkonzern sozusagen hatte. Und die wussten aber nicht so richtig, wie sie mich vermarkten sollen. Und ich verstehe das auch. Meine Musik ist ziemlich wild und bunt und lässt sich nicht so schnell einordnen. Genre-technisch ist ziemlich, frei. So, ich mache Musik, die ein bisschen poppig ist, es ist aber auch ein bisschen Indie, da sind Blues-Einflüsse, Chansons.
Total schöne Sachen.
Alles. Also
was genau. Auch für mich bist du, ich habe so spontan gedacht, als ich dann wirklich mich mit dir beschäftigt, mit deiner Musik beschäftigt. Ich finde, also vor allen Dingen textlich und aber eben auch musikalisch teilweise von der Stimme, bist du eine Mischung aus Judith Holofernes, also vor allen Dingen auch ihre Solo-Sachen und Annette Humpe. Weißt du, diese Spannbreite und dann spielst du mit Sachen, dann hast du natürlich eine tolle Stimme, du weißt einfach, wie man singt, du hast einfach geile Melodieführungen, wo du dann, also gerade jetzt auch auf deinem neuen Album, ne, dieses okay, also gerade am Schluss, wie sich das dann so hochschraubt, ne, also ich liebe das, je öfter, ich kann euch nur empfehlen und da möchte ich eigentlich jetzt drauf hinauskommen, also du hast dann Platten gemacht, die dritte ist jetzt vor 2,5 Monaten erschienen, aber die hat quasi Jahre gedauert, also das heißt, die hast du vor Covid, bevor du die Infektion hattest, begonnen und dann konntest du gar nicht, weil du einfach die Kräfte dafür nicht hattest oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also genau, ich habe mein erstes Album 2012, ich glaube das 12. zweite Album kam 2017 und dann habe ich 2000...
Die Logik liegt am Boden heißt die, ne?
Das war das erste Album, genau. Zweite
schon heißt... Der Text, also schon der Titel finde ich super.
Das zweite heißt Ärger im Paradies und ist auch ein bisschen düsterer und trauriger, aber auch sehr schön. Und das dritte ist dann wirklich eine ganz bunter Strauß eigentlich an Musik, ist jetzt erschienen, gerade 2024, ist aber schon fertig gemischt gewesen, Ende 2019, 2020, Anfang 2020.
Fertig gemischt?
Ja.
Das heißt, da hast du alles schon aufgenommen, hattest Musiker, hast deine Stimme eingesungen und alles. Übrigens, der Titel finde ich ganz, ganz schön, ich habe mich getroffen. Nicht, ich habe mich gefunden, ich habe mich getroffen. Und ich dachte so, ach, guck mal, da merkt man, dass du eine Poetin bist. Weißt du?
Und, das in deinen hast du Texten, jetzt gesagt.
Ja, auch in deinen Texten. Also es gibt zwei, drei Sachen. Also Brief an meinen Vater berührt mich sehr, weil ich habe eine ähnliche Thematik, abwesenden Vater und so gehabt. Und also viele Sachen, wo ich dachte so, wow, das ist wirklich, wirklich tolle deutsche, also Deutsch-Pop, Deutsch-Indie, wie man es möchte. Also ich kann es eben auch nicht einordnen. Es macht einfach total Spaß und es sind da sind Songs drauf, auch diese Agnes Marie, wo ich denke so
Anne-Marie.
Du wirst es wissen, du wirst es genau wissen, wo man wirklich gerne reinhört und in die Geschichten reingeht und denkt sich so, what? Die trifft da auf eine Frau, die irgendwie eigentlich alle anderen Frauen irgendwie hasst und ich liebe es sehr. Ich mag anspruchsvolle Texte. Ich mag das, wenn damit spielerisch, dann musikalisch umgegangen wird. Du musstest das 4 Jahre liegen lassen.
Ja. Weil. Also, genau, das Gemeine war, ich wollte es einfach im Sommer, Spätsommer 2020 veröffentlichen. Man braucht dann ja immer noch so ein bisschen Vorlauf, muss ein paar Videos drehen und ein paar Pressefotos machen und alles, was um das Album drumherum so passiert, braucht dann ja auch nochmal Zeit. Und ich war, wie gesagt, an dem Punkt, das Album war fertig gemischt. Ich war in den Startlöchern, alle anderen Sachen zu machen, hatte schon das Cover geshootet und. Und dann kam eben dieser Corona-Infekt und dann war ich lahmgelegt. Und ich muss auch sagen, die Musik trat sowas von in den Hintergrund. Ich musste wirklich erstmal überleben und mich orientieren.
Das ist ja existenziell krass erschütternd.
Genau, und dann wusste ich auch, ich habe sehr begrenzte Energie durch diese Erkrankung. Ich muss mich jetzt konzentrieren auf das ganz Essentielle. Und das war zuerst mal dieses Engagement für Long Covid Deutschland, weil ich wusste, wenn ich da jetzt nicht alles rein butter, was ich noch habe. Du hast vorhin den Satz gesagt, wenn ich es nicht mache, dann macht's keiner. Also damit meine ich natürlich nicht, dass ich das alleine mache. Es gibt eben andere Menschen, die auch so denken und die auch die Möglichkeit haben, sich zu engagieren. Aber es sind nicht viele, weil also ich bin in der absolut glücklichen Lage, von Lizenzrechten im Moment leben zu können. Also ich muss nicht so viel arbeiten wie andere Menschen und ich muss auch noch nicht Rente beantragen und diesen ganzen Bürokratiewahnsinn, der sich damit ergibt.
Den also Lizenzrechte meinst du aus dem Synchron auch ganz viel? Also
nee, aus Hörspielen, genau.
Ah, okay. War gut,
beim aber Synchronen habe ich das nicht, aber ich habe ein sehr erfolgreiches Hörspiel oder eine Hörspielreihe, die ich seit vielen Jahren spreche und da wurde ich beteiligt mal.
Toll.
Und das ist quasi im Moment mein Rentenersatz. Ne? Also
ja,
eigentlich
ja, ja.
bin ich arbeitsunfähig, aber ja. mehr oder weniger.
Mhm.
Aber dadurch bekomme ich jetzt noch so ein bisschen eine Grundrente rein. Und deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich mich engagieren kann. Wenn ich das nicht hätte, dann müsste ich ja irgendwie gucken, wie komme ich denn überhaupt finanziell klar?
Mhm.
Wie schütze ich mich davor zu verarmen? Weil das ist das, was den meisten Betroffenen irgendwann droht. Die fallen dann in die Sozialhilfe oder sind auf jeden Fall nicht adäquat existenziell abgesichert. Und dann gibt es auch noch Menschen, die vielleicht Kinder haben. Dann gibt es Menschen, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch noch schwerer betroffen sind. All diese Leute können sich nicht engagieren, weil es einfach nicht, überhaupt nicht denkbar ist, neben dem Kranksein, was schon wirklich eigentlich das Leben komplett einnimmt. Und ich habe diese kleinen Fenster sozusagen, um mich zu engagieren und die nutze ich eben je nachdem, was ich machen kann. Und da war die Musik ganz lange non-essential und eine Art Luxus. Und ich habe aber irgendwann nach ein paar Jahren gemerkt, dass ich traurig bin, dass dieses Album nicht erschienen ist. Und ich habe realisiert, wie kostbar das ist, dass ich dieses Material noch habe. Und ich wollte es dann wirklich jetzt rausbringen und hatte glücklicherweise Hilfe, konnte ein Crowdfunding machen. Ja, da hatte ich wirklich jetzt Glück, dass es überhaupt noch ging.
Was mich dann so berührt hat, ne, und deine erste quasi Auskopplung, ich glaube, das war Anfang des Jahres, war ja dann Babyschritte, ne, oder Babyschritte,
ja.
Wo du singst, also, dass du einfach Ruhe brauchst und Zeit brauchst. Interessanterweise erzählst du mir jetzt, dass das sozusagen alles schon vor 2020 aufgenommen wurde.
Babyschritte ist schon fast 10 Jahre alt.
Was ich so krass finde, weil ich wusste ja deine Geschichte ein bisschen und ich habe dich natürlich dann auch auf Instagram verfolgt. Also erst recht ab dem Moment, wo du dich entschieden hast, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das bedeutet ja auch, diese Thematik ist ja hoch aufgeheizt. Ne? Ich meine, was da für Shitstorms und für Empörungs- und Wellen durch die Gesellschaft ging. Und heute will es eigentlich jeder verdrängen, als wäre das nicht gewesen, beziehungsweise weil es auch alle überfordert hat. Und dann singst du aber davon, ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit und ich mache Babyschritte. Und vor allen Dingen, ich habe Angst, dass ich dass ich den Menschen auf die Nerven gehe oder dass ich denen zu viel werde. Abgefahren, wie dieser Song auch nach 10 Jahren eigentlich sozusagen dein Hier und Jetzt ja auch bestimmt in bestimmten Situationen deines Lebens irgendwie thematisiert. Obwohl das so, glaube ich, gar nicht gedacht war, der Song, wenn du sagst, der ist vor 10 Jahren entstanden.
Das ist das Abgefahrene. Also ich habe den Song damals geschrieben, weil ich eine Panikattacke erlebt habe vor knapp 10 Jahren, 9 Jahren oder so und habe danach gemerkt, oh, das war ein Signal meines Körpers, dass ich mal mir was angucken muss. Damals gab es einen ganz klaren psychischen Trigger. Also ich weiß, warum ich die hatte und was das ausgelöst hat. Und habe dann aber eben gemerkt, oh, es gibt da was, da muss ich mich mal drum kümmern. Und war so dankbar, weil ich eigentlich schon lange mit dem Gedanken gespielt hatte, mal mir psychotherapeutische Hilfe zu holen, weil ich immer gemerkt habe, mit manchen Situationen komme ich nicht so gut zurecht. Und dann war das sozusagen endlich die Legitimierung, und deswegen würde ich darüber auch gerne jetzt noch ein bisschen reden. Es war das erste Mal sozusagen legitim, das zu machen. Vorher hat mein Umfeld mir immer gesagt, Mia, du bist so reflektiert und du bist so stark und du bist so schlau, du brauchst keine Psychotherapie, du weißt ja, was deine Probleme sind. Und da möchte ich jetzt mal eine Lanze schlagen für die Psychotherapie, weil zu wissen, was deine Probleme sind, ist nicht gleichbedeutend mit, ich habe die Werkzeuge, damit umzugehen. Es ist einfach nicht dasselbe. Und ja, damals bin ich dann in Therapie gegangen und habe jemanden gefunden, der mir damit auch echt gut geholfen hat. Und ich wollte diese Erfahrung aber teilen. Also dieses, hey, ich muss jetzt mal ganz kurz, hier ist mal kurz ein Stoppschild. Ich muss jetzt mal kurz mich mal mit mir selber auseinandersetzen, mit meinem Leben, mit dem, was ich vielleicht so mache den ganzen Tag, ob das eigentlich zu viel ist oder nicht. Und ich muss mal kurz in mich reinhören und wirklich Schritt für Schritt gehen und nicht irgendwie hinter irgendwas hinterherhetzen. Weil ich habe schon immer sehr, also ich bin ein Mensch mit unglaublich vielen Interessen und extrem großer Energie immer gewesen. Und hatte auch so ein bisschen vielleicht schon fast workaholische Tendenzen. Also ist auch eine familiäre Sache. Wir sind alle so getrieben so ein bisschen. Wir haben große Leidenschaften, viel Interessen. Und ich glaube, ich habe manchmal einfach zu wenig durchgeatmet, genossen, am Fluss gesessen. Ja. Und genau, das war wichtig, das mal zu realisieren. Und ich bin auch echt dankbar, dass ich diese Therapie damals gemacht habe, weil ich da Werkzeuge gelernt habe, die mir jetzt total helfen, mit dieser schwierigen Lage umzugehen. Also auch wenn Post-Covid, ME/CFS, auch wenn das keine psychischen Erkrankungen sind, haben die natürlich eine psychische Dimension, weil sie einfach so schwer sind und auch so schwer zu ertragen. Das heißt, Betroffene kämpfen dann mit sekundären psychischen Problemen. Also damit umzugehen, eben so eingeschränkt zu leben, ist eine Herausforderung. Genau. Und auch, der Song hat eine neue Bedeutung, aber absolut, im Prinzip, also er gilt immer noch.
Wenn du mir das jetzt erzählst, ist er für mich nochmal, hat's noch mehr Tiefe. Ne, ich meine, also ich kann total nachvollziehen, was du erzählst. Also ich habe auch meine Themen, ich habe die halt 30 Jahre verdrängt und ich merke jetzt mit Anfang 50, wie die mich einholen. Ne? Mhm. Also dass es eben nicht so ist. Und ich meine, ich habe eine Prüfung gemacht zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich kenne das natürlich theoretisch alles, auch Ansätze und die verschiedenen Therapiemöglichkeiten, was man machen kann und sowas. Aber das heißt noch nicht, dass man nur weil man es weiß, dass man damit auch dass man das auch handeln kann oder dass man da im Alltag irgendwie gleich die Skills selber zur Verfügung hat. Deswegen bin ich ganz Wissen bei dir.
Wissen ist was anderes als fühlen, oder? Also
unbedingt.
Man kann Dinge intellektuell begreifen und auch irgendwie verstehen, aber sie sozusagen zu fühlen, anzuerkennen und zu betrachten auf so einer Ebene mit, also eben eher mit dem Herzen, klingt jetzt blöd, aber
das klingt überhaupt nicht blöd, ich finde das. Also.
Ja, es gibt Menschen, die können damit nicht so umgehen.
Ja, aber ich glaube, die hören meinen Podcast auch nicht.
Okay, super. Nee, aber genau, das ist doch gut. Nee, aber also es ist was komplett anderes, habe ich festgestellt, ob ich eben wirklich sozusagen in mir einen Raum aufmache, um Dinge zu fühlen und emotional sozusagen zu begreifen, versus über zu intellektualisieren. Also ich neige, glaube ich, eher so zu diesem Overthinking und alles so ein bisschen intellektuell einordnen und schön in Schachteln verpacken und wissen sozusagen, was es eigentlich ist. Das ist alles schön und gut, aber es hilft einem in einer Situation, wo man überbordende Gefühle hat, dann ja eben auch nicht weiter. Also doch, es hilft einem weiter. Man kann dann sagen, hey, ich habe überbordende Gefühle, aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, emotionale Regulation zu lernen zum Beispiel, ne? Also sich selber beruhigen können, aber auch überhaupt Gefühle erstmal im Körper wahrzunehmen. Und das ist total wichtig. Also das, glaube ich, empfehle ich jedem. Und jetzt mit dieser Erkrankung muss ich ja ständig eigentlich die Signale meines Körpers so ein bisschen auch wahrnehmen. Weil wenn ich das nicht tue, lande ich sozusagen im Mist, weil ich dann ignoriere, dass ich jetzt zum Beispiel mich gerade überanstrenge oder dass ich vergessen habe zu trinken oder so. Und jetzt ist es super wichtig, dass ich sehr diszipliniert lebe einerseits und gleichzeitig eben auch wirklich sehr auf mich Acht gebe. Und weißt du, was ich gerade noch sagen wollte, weil du meintest, jetzt erst mit 50 realisiere ich bestimmte Sachen. Also
wirklich, also
Babyschritte
also mir würde keiner in meinem öffentlichen Leben merkt mir oft keiner an, dass ich eigentlich auf dem Zahnfleisch gehe. Ich habe das
klar.
so perfektioniert, in der Öffentlichkeit ein anderes Bild von mir zu präsentieren, dass es wie ein Gefängnis ist.
Ja, es ist blöd, aber deswegen gefällt dir Babyschritte so gut, weil da gibt's diese, also meine Lieblingszeile im Babyschritte ist, egal wohin ich renne, ich begegne immer mir. Und das ist wirklich die Zeile, die für mich das so gut beschreibt, weil ich kann mich immer ablenken, ich kann immer perfekt maskieren, ich kann immer Leuten erzählen, mir geht's total super. Am Ende bin ich aber ich und fall auch immer auf mich zurück. Also wie soll ich es beschreiben? Man kann vor sich selber nicht weglaufen. Und das ist echt manchmal kacke, fühlt sich nicht gut an, aber es ist so. Und insofern ist es eher schlau, sich mit sich selber anzufreunden. Und darum geht's auch bei dem Titel vom Album. Also ich habe mich getroffen, bedeutet halt auch ein Stück weit so, ich habe mich jetzt an der Hand genommen und auch ich habe mich getroffen heißt nicht nur ich bin mir begegnet, sondern die zweite Deutungsebene davon ist ja auch also jemanden treffen kann ja auch heißen jemanden irgendwo verletzen oder jemanden irgendwo berühren, ne? Also etwas trifft mich. Und das wollte ich damit auch ausdrücken. Ich glaube, ich bin mir einfach ein Stück näher gekommen in den letzten Jahren. Und das auch schon vor der Erkrankung. Aber seit ME/CFS, glaube ich, war ich mir noch nie so nah. Ich bin so zurückgeworfen auf mich und meine Essenz. Und ich kann mich nicht mehr verstecken hinter extremer Leistung oder extrem tollen Dingen, die ich mache, oder ich kann mich nicht verstecken ich kann mich nicht mehr verstecken hinter irgendwie so einer Fassade. Ich bin so pur wie noch nie und so vulnerabel wie noch nie. Und das ist ehrlich gesagt gleichsam super erschreckend und macht mir natürlich auch immer wieder irgendwie Angst zwischendurch. Und auf einer anderen Ebene ist es aber auch ein Wahnsinnsgeschenk, weil also ich habe jetzt die Chance, mich halt so anzunehmen, wie ich bin, ohne, wie gesagt, irgendwas darstellen zu können oder leisten zu können für andere. Und ich merke jetzt auch das erste Mal in meinem Leben, welche Menschen lieben mich eigentlich dafür, wie ich bin, versus welche Menschen lieben mich für das, was ich für sie darstellen kann oder wo ich ihnen auch nützen kann oder ne, also wo ich sozusagen in einer Leistungserbringung bin ihnen gegenüber. Und das ist spannend, also schmerzhaft und spannend.
Schmerzhaft und spannend, aber für mich, also mich spricht das so an, gerade in dieser Social Media Blase und sowas. Also dieses, dass du das die Kamera anmachst und dich zeigst in deiner auch teilweise in deiner Schwäche, dass du sagst, ich kann, ne, heute ist gerade so und so. Ich erinnere mich an so ein paar Videos, die du auch in deinem Profil hast, wo du halt wirklich ganz ehrlich davon erzählst und eben nicht irgendwie so tust, als wäre irgendwie alles nichts oder als würde dich das nicht beeinflussen. Ich finde das ganz, ganz mutig, ganz stark und du berührst mich.
Ja, das ist schön.
Und aber eine Sache muss ich noch ansprechen in diesem Album, weil ich das nicht verstehe und ich dachte, wenn ich jetzt dich hier noch habe, vielleicht abschließend, es gibt einen Song, der heißt Okay, den ich liebe. Ich habe nicht okay. Ich bin okay. Und dann hast du thematisiert, du hast ein Video dazu gemacht mit einer Künstlerin, die hat sozusagen ein animiertes Video da gemacht und dann ist für mich zum ersten Mal ganz präsent, ich bin vielleicht auch nicht mehr die Generation, die so firm ist in dieser ganzen Community-Thematik und so, dieser Flinter-Begriff, Flinter-Sternchen. Und dann habe ich noch mal recherchiert und dachte so, aua, ich verstehe, warum es da sozusagen nochmal zur LGBTQIA+-Community eine Abgrenzung braucht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich werde durch diese Begrifflichkeit in einen Topf geworfen mit dieser wirklich toxischen Männlichkeit, obwohl ich mein ganzes Leben lang als homosexueller Mann, und ich meine, ich bin 71 geboren, du kannst dir vorstellen, in den 80ern, 90ern, das war tabuisiert. Also mein Sexualleben hat sich die ersten Jahre, viele, viele Jahre, ganz schräg entwickelt, weil das einfach nicht thematisiert werden durfte. Und jetzt werde ich sozusagen durch so eine Begrifflichkeit in einen Topf geworfen mit dieser patriarchalen negativen, destruktiven Kraft, die ich selber total verabscheue. Magst du mir ganz kurz mal erzählen, damit ich da in Frieden kommen kann, wieso es da nochmal eine Abgrenzung gibt und wieso plötzlich die Schwulen da rausfallen?
Ja, das ist im
Oder
Prinzip...
Oder ist das eine doofe Frage? Also, mich beschäftigt das Wahnsinn. Ich dachte so...
Ich glaube, das ist keine Frage, die ich so ganz schnell beantworten kann. Also erstmal verstehe ich sozusagen deine Irritation und kann das auch nachfühlen oder kann nachfühlen natürlich nicht in dem Sinne, aber kann das sozusagen einordnen, warum? Mhm. Weil natürlich du in diesem Topf auch sozusagen dich mit diesem Topf gar nicht identifizieren kannst, logischerweise.
Also klar, ich bin cis, ich lese mich cis, ne? Also ich bin gerne Mann, aber ich habe mit diesem, also ich habe selber massiv unter diesem Patriarchat total gelitten. Klar. Also ich habe wirklich auf die Fresse gekriegt, auch schon im familiären Bereich. Ja, weil ich anders war.
Also sozusagen mein Video möchte und auch diese Erwähnung oder explizite Erwähnung von Flinter möchte auch sozusagen nicht irgendjemanden ausschließen im Sinne von haha, ne? Also den schließen wir jetzt mal aus, den Sven.
Da gehe ich von aus, dass das nicht böse gemeint ist.
Ich wollte es eigentlich umgekehrt eher highlighten, dass es eben Menschen gibt, die weiblich gelesen sind und die sozusagen dadurch alleine schon ja unglaubliche Misogynie-Erfahrungen machen. Mhm. Und du machst andere diskriminierende Erfahrungen, das ist gar keine Frage, absolut. Aber natürlich nicht die gleichen wie Menschen, die Flinter sind. Mhm. Und ich glaube, das wollte ich einfach nach vorne stellen. Also da ging es mir gar nicht darum, irgendjemanden auszugrenzen, der sich trotzdem damit assoziiert. Also wenn dir okay was sagt, bin ich total froh und freue mich extrem, dass du dich davon angesprochen fühlst und will dir damit auch nicht suggerieren, dass du dann im Kontext von okay nicht stattfinden sollst. Im Gegenteil, ne?
Ja, ja.
Aber sozusagen mir war es wichtig, umgekehrt zu beleuchten. Also ich kann erzählen, wie der Song entstanden ist. Der Song ist entstanden einen Tag nach der Trump-Wahl. Mm. Und ich konnte es nicht fassen, dass ein Präsident, der so misogyn ist, und das ist ja dieses Kernelement.
Ja.
Und das ist ja auch was, worunter Schwule wiederum leiden, weil ja das, was sozusagen Schwule an Hass erfahren, ist ja so eine Art Verlängerung von Misogynie manchmal, also nicht ausschließlich, aber so dieses, was ja an Schwulen häufig kritisiert wird, ist ja das Feminine.
Mhm.
Und für mich war das einfach ein, also für dich wahrscheinlich auch, ne? Also es war unglaublicher Schock.
Ich bin danach ein Jahr in eine Depression gefallen, weil ich habe damit nicht gerechnet. Also wirklich richtig energetisch, als ich das morgens im Rad im Fernsehen gesehen habe, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Die haben den jetzt 4 Jahre vor uns. Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Das war ein ganz schlimmer Moment für mich.
Für mich auch, genau. Und also da fühlen wir, glaube ich, sehr gleich. Und ich denke deswegen. Einfach für dich. Weißt du, es geht mir nicht darum, schwule Männer auszuschließen.
Das habe ich auch nicht behaupten wollen.
Genau.
Bloß ich wollte einmal jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, mit jemandem über diesen Begriff nochmal sprechen. Ne?
Ich dachte nur, es ist ein treffender Begriff, weil ich wollte gerne vor allem Transpersonen damit inkludieren, weil die unter ähnlichen oder schlimmeren Diskriminierungsformen häufig leiden und weil da auch so viele Themen sind. Und dann wollte ich eben highlighten, dass gerade auch homosexuelle Frauen damit zu tun haben. Genau, der Begriff war letztlich der am ehesten inkludiert hat, was ich gerne highlighten wollte. Dass dann da Leute rausfallen, ist sozusagen leider immer ein bisschen das Problem. Und ja, es gibt natürlich, man kann eine Diskussion sicherlich darüber führen, dass schwule Männer, Cis-Männer ein gewisses Privileg irgendwo noch haben.
Absolut, absolut.
Das kann man ja auch reflektieren.
Man sieht es mir ja auch also im Äußeren nicht an. Ich meine, ich kümmere mich darum, dass ich dann eben mir die Nägel lackiere oder mir ein bisschen Farbe auf die Augen machen, einfach um zu sagen, ey, ich bin aber, obwohl ich so wirke, ich bin viel weiblicher als alle glauben. Also
das ist der Punkt. Also es geht mir überhaupt nicht darum, ein Fass aufzumachen in sozusagen, man kann überhaupt nirgendwo scharfe Trennlinien ziehen. Das ist ja auch totaler Quatsch. Also wenn du dich mit okay identifizierst, dann bitte komm dazu, weil mir geht es nicht darum, irgendwie irgendwo harte Linien zu ziehen. Ich wollte aber diesen Begriff mal ein bisschen pushen, weil ich es, glaube ich, schon wichtig finde, sich damit auseinanderzusetzen, dass Flinterpersonen häufig eben gewisse spezifische Diskriminierungserfahrungen machen.
Ich habe wirklich mehrere Menschen, Transpersonen in meinem Freundeskreis, ja. Und ich fühle da total mit und ich finde das total toll, wenn einfach da sensibilisiert wird und so. Und vielleicht ist es auch erst recht gut, dass das ist ja auch eine Provokation. Guck mal, wir thematisieren es jetzt und wer weiß, ja. Wer das jetzt wieder hört, um sich einfach da nochmal bewusst zu werden. Also vielen Dank.
Und
also
vor
vielen
allem kann
Dank,
man ja
dass ich trotzdem ja. irgendwie okay dabei sein darf.
Na, alle sind okay. Das ist ja der Punkt, genau. Also das ist die Aussage des Songs, ist letztlich, wir sind okay. Und wer sich damit identifizieren kann, der ist eingeladen.
Super Song.
Es geht mir eben nicht darum zu sagen, Männer sind besser, Frauen sind besser, schlechter, besser, jenes. Was ich sagen wollte, ist sozusagen, es gibt Menschen, vor allem weiblich gelesene Personen, aber gerne auch Schwule, die sozusagen, denen immer irgendwelche Zuschreibungen passieren und wo immer gesagt wird, du sollst bitte so sein, du sollst bitte so sein oder so sein. Und ich möchte eigentlich nur an einen Punkt kommen, wo Menschen letztlich, aber da sind wir leider noch nicht, deswegen braucht es diese Begriffe. Mhm. Ich möchte natürlich irgendwann an den Punkt kommen, wo es völlig egal ist, wie deine Geschlechtsidentität ist und wo es auch völlig egal ist, wie deine Sexualität ist und wie dein Äußeres ist. Du darfst den und den Job machen, du darfst das und das tun und es wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Da sind wir leider noch nicht und deswegen wollte ich es nochmal highlighten, einfach
super.
Um zu sagen, wir sind nicht gut, wir sind nicht böse, wir sind okay.
Und dafür ist ja Kunst da.
Genau.
Ne, um das zu thematisieren. Ja. Ich danke dir sehr, dass wir das noch erklären durften. Das,
ja,
wir haben es jetzt ein bisschen, also ich habe ja immer so plus minus eine Stunde das Gespräch. Ja. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber das war mir total wichtig, das nochmal zu klären. Mia,
ja.
Ich hätte noch tausend Sachen, es macht mir wahnsinnig Freude, mit dir hier zu quatschen, aber ich würde jetzt hier erstmal sozusagen einen Kreis schließen, einen Bogen schließen. Dir von Herzen danken, dass du zugesagt hast, jetzt dieses Gespräch hier mit mir zu führen.
Vielen Dank auch.
Ich habe eine Menge gelernt und ich sehe vor mir eine junge, tolle, schöne Frau, die sich ja auf eine Weise getroffen hat, die sicher schmerzhaft ist auch, aber die da total durchgewonnen hat. Und wenn ich irgendwie dich und euch unterstützen kann, ich bitte nochmal, wie gesagt, wir werden das in die Shownotes nochmal stecken, auch Spendenunterstützung und hört euch das Album an, kauft es euch, es gibt es auch als Vinyl heißt es, ne?
Vinyl, genau.
Hattest du neulich so ganz stolz auch sozusagen so ein kleines Live gemacht. Also es hat mich so berührt, diese Freude an dem 22. März, als du diese Release Live-Insta-Geschichte gemacht hast, wo ich dachte so, wow, jetzt, ich feiere dich richtig. Und wenn ich irgendwas für dich tun kann, und dich unterstützen kann, sag mir gerne Bescheid. Also mit meinen bescheidenen Mitteln freue ich mich. Also ist mir wichtig. Ich möchte wissen, dich wissen lassen, dass du einfach oder dass ihr nicht alleine seid.
Vielen Dank. Also erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung und das Gespräch, weil das hilft ja auch immer schon, dass Menschen einfach mehr über solche Themen erfahren. Und ich freue mich natürlich wirklich auch sehr, wenn die HörerInnen mal bei meinem Album reinhören und sich das vielleicht mal reinziehen. Es gibt auch ein paar Videos. Ich bin ganz stolz drauf, dass ich dieses Animationsvideo machen konnte. Und und ich freue mich auch total, wenn Leute mich da finden. Ihr könnt auf Instagram mich abonnieren. Ich bin auch noch bei Facebook, aber da ist ja meistens nicht mehr so viel los. Kommt auf die Generation.
Ja, Facebook habe ich heute erst wieder festgestellt, dass da doch schon sehr, sehr viel Meckerei ist. Das kann ich alles nicht mehr gut aushalten. Das ist irgendwie ist wirklich schwierig. Ich habe gerade überlegt, du hast ja alle Lizenzen auf deine Musik, oder? Oder nee, weil deswegen habe ich überlegt, vielleicht können wir irgendwie diesen Okay-Song, weil ich ihn jetzt gerade so im Ohr habe, hier noch am Anhang ein bisschen reinspielen, wenn du mir irgendwie eine Datei da zur Verfügung stellst oder so. Ich weiß gar nicht, ob man das einfach von irgendwie, was es für Rechte sind. Aber gucken wir mal. Also lasst euch überraschen, vielleicht kommt nochmal eine kleine Einspielung von dem Song. Ansonsten, geht auf Mias Seite, hört euch das Album an, es entfaltet sich. Das ist wie ein Blumenstrauß, der wirklich im Laufe der Tage einfach immer mehr seinen Duft entfaltet. Und ich freue mich auf dein nächstes Album.
Oh ja, das hoffe ich, dass es das geben wird. Also drückt mal bitte alle, du und auch deine HörerInnen, drückt mal bitte die Daumen, dass MECFS gut erforscht wird, damit ich noch mal eins machen kann, weil das ist im Moment eben, steht noch total in den Sternen, ob es jemals noch eins geben kann. Deswegen ist es auch so kostbar. Also vielen Dank. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass dir das so gut gefällt und dass du das hier deinen HörerInnen so nahe bringst. Ja, weil mir bedeutet das wirklich unfassbar viel.
Ja, das geht so schnell unter auch in dieser Masse an Angeboten heutzutage. Und Mia, liebe Grüße zu dir. Danke für den schönen Nachmittag. Und ihr lieben Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, leitet diese Folge gerne an eure Liebsten und Liebstinnen weiter und hört gerne auch mal in die anderen Folgen rein. Viele inspirierende Gespräche mit tollen Menschen, die was Wunderbares in die Welt bringen und die mich persönlich alle sehr berühren und begeistern. Bis zum nächsten Mal wieder. An euch tschüss und mir an dich. Bis bald, ja?
Ciao.
Ciao, ciao, ihr Hübschen. Ciao. Tschüss.